Konflikte im Alltag ist ein heißes Thema. Und ich sage euch ganz ehrlich, das ist ein Thema für ein Wochenendseminar, wenigstens. Man kann so viel sagen. Ich habe überlegt, Mensch, erzähle ich euch ein bisschen was über NLP oder ein bisschen was aus der TA-Kiste. So, die Psychologen haben so viel geschrieben und wirklich gute Sachen auch dabei über Konflikte und Umgang damit. Aber ich habe mich dann entschieden, es doch ein bisschen anders anzugehen. Und wir gucken ein bisschen mehr in die Bibel dafür heute. Ist das in Ordnung? Ein bisschen komprimiert. Ihr wisst ja dieses Bild, Konflikte im Alltag, also auch Sonne und Mond haben ihren Kampf, jeden Tag aufs Neue. Einer gewinnt immer, ne? Und dann wechselt sich das wieder ab. Aber die haben ganz gut damit klar, sind ganz gut damit klargekommen und leben damit schon ein paar Jahrhunderte oder Jahrtausende oder manche sagen ein paar Millionen Jahre, wie auch immer. Und so ist es auch, ja, eine Treppe, die nach unten oder nach oben geht. Das kann man jetzt gucken, je nachdem, von wo man kommt und wo man steht. Ganz kurz, was ist ein Konflikt? Das ist unser erster Punkt. Hier werden wir uns gleich kurz unterhalten über Beziehungen und Erwartungen, über Einwände und Vorwände, um dann dahin zu kommen, die Bedeutung der Kommunikation im Konflikt. Hier gucken wir uns kurz die fünf Sprachen der Liebe an, das Haus der Kommunikation. Vielleicht kennt das der ein oder andere, zumindest die auf dem E-Seminar waren, die wissen davon schon. Und auch beim E-Vorbereitungsseminar, ihr wisst das auch schon. Aber ihr wisst ja, Wiederholung ist die Tochter der Weisheit. Insofern lasst uns die Tochter heute willkommen heißen. Wie bewältigen wir einen Konflikt, ist dann der letzte Punkt. Ja, da fehlt ein Balken, ne? Habt ihr alle gemerkt, ich auch. Ja, jetzt stimmt's. Wir werden uns Konfliktlösungsmuster anschauen, was das ist, später. Wir werden gucken, wieso wir streiten sollen und wie wir das richtig machen und fünf Punkte zum richtigen Umgang mit Ärger. Ich hoffe, es trifft so ein Stück weit zumindest die Erwartungen, die ihr mitgebracht habt, weil unter diesem Titel kann man ganz viel Verschiedenes erwarten und das könnte ich verstehen, wenn der ein oder andere sagt, dass, da habe ich eigentlich noch mehr erwartet oder ganz andere Sachen. Oder ich dachte so, nach dem Essen möchte ich euch kurz eine Frage stellen. Wenn ihr euch das Blatt so anguckt, sind ja einfache Rechenaufgaben, die können wir alle ohne Taschenrechner lösen. Was fällt euch auf, wenn ihr euch das so angeguckt habt? Oh ja, tatsächlich. Hast du was? Fällt euch noch was auf? Diese Antwort habe ich noch nie in einem Seminar gehört, Thomas. Kanntest du es?
Ja.
Alles klar. Okay, dann ist der Effekt natürlich hin. Ich habe es lange nicht mehr gezeigt hier. Das soll so ein bisschen unsere Wahrnehmung verdeutlichen. Wir sehen 10 Aufgaben. Ich habe extra Leistung drüber geschrieben, so als Hilfe. 10 Aufgaben und ich frage, was fällt euch auf? Und das Erste, was immer auffällt, jedes Mal, da ist eine Aufgabe falsch. Klar, so sind wir erzogen. Wir gucken nicht auf die 90%, die richtig gelöst sind, sondern wir ärgern uns über das Prozent, was, oder die 10%, die falsch sind. Und so leben wir oft unser ganzes Leben lang. Egal wo, egal was, wir gucken immer erst auf das, was nicht so gut läuft. In Gemeinden ist es schön zu beobachten, Pastoren können da Bücher drüber schreiben, wie viel Kritik sie immer bekommen, aber wie wenig Lob oft. Ja? Weil was mal schief geht und was mal irgendwo jemand kratzt, das wird hochgejubelt und die guten Sachen, die sind selbstverständlich, das erwartet man. Jeder Unternehmer weiß das, wenn ihr gute Arbeit leistet, Rainer ein gutes Seminar verkauft hat oder du eine gute Statik verkauft hat oder meine Schwester ein gutes Produkt, dann ist das selbstverständlich. Da redet man nicht viel drüber. Aber wehe, da stimmt was nicht. Da ist was schief gegangen. Der Seminarleiter ist krank geworden, die Statik war um 1% falsch gerechnet und so weiter. Dann wird sofort erzählt, ja, da und da, das ist schlimm und der hat es nicht drauf und so weiter. Ja. Preußische Disziplin. Ich habe eine schöne Bibelstelle entdeckt die Woche. Steht in Sprüche 17, Vers 4. Da heißt es, der Anfang eines Streites ist wie eine Sickerstelle in einem Damm. Du musst bei Zeiten eingreifen, ehe es zur Katastrophe kommt. Schön, ne? Passt irgendwie ins Thema, fand ich. Das ist ein schöner Einstieg. Konflikte. Ich wette, dass das Blatt nochmal aufschlagen, dann wissen wir immer, wo wir sind. Konflikte. Ich habe geschrieben und mir viel Gedanken darüber gemacht, wie kann ich das definieren. Und es gibt sicher viele Definitionen, die hier auch zutreffen. Aber eine, die ich gewählt habe, ist: Konflikte sind unerfüllte Erwartungen. Man spricht von internen Konflikten, also oder intrapersonell, wie auch immer, einen Konflikt, den ich mit mir selbst habe. Och, ich möchte in Urlaub, ich möchte gerne ans Meer, aber ich hasse Fliegen. Dann habe ich einen internen Konflikt. Niemand macht mir den, außer ich selbst. Ich möchte gerne ans Meer, möchte aber nicht fliegen. Und die Nordsee ist mir zu kalt. Also, muss ich entweder ganz, ganz lang Auto fahren, das ist ja eine Alternative, oder Spanien oder die Riviera runter oder Türkei. Oder ich muss wählen, muss diesen Konflikt irgendwie lösen oder noch besser auflösen. Die andere Art des Konflikts ist die, die uns viel offensichtlicher scheint. Nämlich die zwischen zwei Menschen. Ein Konflikt zwischen mir und jemand anderem. Und wir neigen ja dann dazu, die Schuld für diesen Konflikt auch unserem Gegenüber, zumindest die Mehrheit davon, anzulasten, um damit auch umgehen zu können oder nicht so recht umgehen zu müssen, wie es vielleicht nötig wäre. Konflikt, also unerfüllte Erwartungen, wir können auch sagen, es ist eine Diskrepanz zwischen Soll- und Ist-Zustand in einem Bereich unseres Lebens oder unseres Handelns. Je enger Beziehungen sind in unserem Leben, desto höher ist das Konfliktpotenzial. Es ist erstaunlich, wie wenig man sich auf der Arbeit manchmal streiten muss und viel zu Hause. Ja, woran liegt das? Da ist viel Distanz zwischen einem, selbst wenn eine räumliche Nähe da ist, man vielleicht wirklich nebenan am Schreibtisch sitzt, so ist da noch ein Riesenabstand da. Ich lebe in meiner Welt, wir kreuzen uns hier mal für 8 Stunden und dann kann jeder wieder das tun, was er will. Je nachdem, wie die Arbeitsanstellung ist, macht es das schwerer oder leichter. Aber je dichter ich dran bin, gerade im Ehepartner oder Kinder oder Eltern, dann im selben Haus, viele haben das erlebt, so wenn du 20 Jahre alt bist und bist noch im Elternhaus, dann fangen die Probleme an, egal wie fromm du bist. Das fängt einfach an. Da kommt der Moment, wo so ein Abstoßungseffekt eintritt, der sehr gesund ist und der durchaus normal ist. Dann manche lösen es, indem sie eine eigene Wohnung im Haus bekommen, oder andere ziehen halt dann irgendwann aus, mit oder ohne Segen der Eltern. Und man kommt dann aus der Distanz sich wieder näher. Das habe ich so erlebt, mit meiner Mutter sitzt sie jetzt gerade hier. War für mich eine ganz interessante Erfahrung, so mit 22, ich weiß gar nicht, so ungefähr so alt war ich, oder 23 raus. Konflikte waren schon da, man rieb sich immer öfters, die Interessen waren unterschiedlich, die Musikgeschmack, die Lautstärke, alles unterschied sich doch deutlich von der vorherigen Generation und das ist nun mal so. Und dann kam irgendwann dieser Schnitt und jetzt bin ich mein eigener Herr. Und daraus kann man ja viel machen oder auch viel kaputt machen. Und dann kann man aus dieser Distanz sich einander wieder ganz neu begegnen. Ich glaube, und das erlebe ich auch hier im Gemeindealltag in Beratungsgesprächen, dass ganz viele Konflikte entstehen, weil Identitätsänderungen nicht wahrgenommen werden. Da ist die Schwester X und die Schwester Y. Sie wollen beide super Sachen für den Herrn machen. Beide haben Vision und Ideen und Engagement, was sie tun wollen, um Menschen für Jesus zu erreichen. Aber sie kreuzen sich immer wieder in ihren Diensten und sind stückweise abhängig voneinander. Und da geht es dann los. Da kriegen viele die Kurve nicht. Da erleben sie nicht, dass die Identität, sag mal, die eine Schwester ist 20 Jahre beim Herrn und die andere 2 Jahre. Und sagen wir mal, die ältere Schwester hat die jüngere sogar zum Glauben geführt. Und sagen wir mal, die sind sich sogar noch recht ähnlich von ihrer Persönlichkeit her, nur halt vielleicht Tochtergeneration, so auseinander. Und dann ist es sehr schwierig für die ältere Schwester zu erkennen, die jüngere entwickelt sich ja. Sie bleibt ja nicht das Küken im Glauben. Sondern sie hat ja jetzt auch eine eigene Vision. Sie braucht nicht mehr immer die Hilfe von der geistigen Mama. Und mit unseren leiblichen Kindern, glaube ich, geht es gar nicht viel anders. Gar nicht viel anders. Vor allem, wenn die uns ähnlich sind. Beobachte dich mal, wenn du deinen Sohn oder deine Tochter schimpfst wegen irgendwas oder du dich nur ärgerst, so innen drin brodelst. Und wenn du dann mal ganz ehrlich fragst, ist das mehr von dir oder von deiner Frau oder deinem Mann, das ist spannend. Das ist ganz spannend. Man kommt dann ganz schnell auf eine Lösung und hat dann ganz viel Gnade. Weil man weiß, Gott hat ja auch Gnade mit mir und ich habe ja viele Fehler immer noch. Und wie oft habe ich sie schon vor Gott gebracht und dann trotzdem ist Gnade da. Das hilft dann ein Stück weit. Aber wir müssen daran arbeiten, unsere Identitätsvorstellungen und Beschreibungen unseres Gegenübers, egal wer das ist, je dichter dran, desto öfters muss ich das eigentlich tun, zu überdenken und zu hinterfragen und zu gucken, ist das wirklich noch derselbe? Stimmt diese vorgefasste Meinung von vor einem Jahr tatsächlich noch? Oder sollte ich nicht anfangen, da mal was dran zu ändern und ihr oder ihm eine Chance zu geben, zu sagen, hey, ich glaube, du bist anders. Jesus hatte das Problem auch, als er seinen Dienst begann mit 30. Nun, das war damals auch so ein Alter, wo man eben von zu Hause irgendwann einen Schnitt machte. Ne? Aber als er dann zurückkam in seine Heimat, was fragten sich die Leute? Das ist doch der Sohn vom Josef. Was macht denn der da jetzt? Der erzählt da irgendwelche theologischen Sachen, hat immer studiert. Also das ist schon sehr merkwürdig. Und es steht geschrieben, dass er nirgendwo so wenig tun konnte wie da. Also die Frage ist, lassen wir eine Identitätsänderung zu? Können wir uns vorstellen, dass den wir von zwei... Haben wir diese Vorstellung oder ist es für uns ganz weit weg? Haben wir vielleicht sogar die Vorstellung, dass jemand, den wir mal zum Glauben führten, wir, wer ist es? Der Heilige Geist in uns, okay, wir sind bereit und lassen uns gebrauchen, aber der Herr tut es ja eigentlich. Aber gut, sagen wir mal wir, dass der oder die uns vielleicht sogar überholen darf, weil er oder sie Gaben hat, die größer sind als unsere. Vielleicht ist das jemand mit den 5 Talenten und wir haben nur 2 oder 1. Für Gott kein Problem, er weiß, wie viel wir vertragen. Er weiß, wo unsere Gaben und Fähigkeiten liegen. Er ist völlig zufrieden, wenn wir das eine denn gebrauchen. Aber was ist mit dem anderen? Erwarten wir vielleicht sogar, dass uns Leute überholen? Auch auf der Arbeit. Da gibt es Storys, könnt ihr euch erzählen. Wie Leute andere als Mentoren geführt haben, ein Stück weit. Und auf einmal wurde der Mentorand, segelte vorbei. Habe ich selbst erlebt. Ich bin an einigen Mentoren vorbeigesegelt. Und die sind nicht alle gleich damit umgegangen. Es gab welche, würden wir als Christen sagen, die haben mich gesegnet, mir alles Gute gewünscht, mir noch ein paar Wege geebnet. Und andere, ja, die konnten das nicht so verkraften. Das war unheimlich, dass jemand, der gerade erst 3 oder 4 Jahre im Unternehmen war, weiter war als er, der 30 Jahre da war. Auch das sind Konflikte. Und so Konflikte können dich zeitlebens mit Bauchweh zur Arbeit gehen lassen. Weil du immer wieder den Kollegen oder die Kollegin siehst, die scheinbar ungerechtfertigterweise deinen Platz hat. Scheinbar deinen Platz. Also lass uns nochmal bei den Erwartungen anhalten. Die Erwartungen an die Menschen, die uns am nächsten stehen, die sind normal am höchsten. Diese Erwartungen, die sind hoch. Könnt ihr da mal nicken zu oder ist das bei euch ganz anders? Also ihr dürft euch bewegen hier und so, das ist ganz frei, ne? Charismatisch und so. Und Erwartungen beruhen auf meinen Hoffnungen, auf meinen Wünschen, auf meinen Träumen und auf meinen Werten. Wir wollen gar nicht mal so weit gehen, jetzt zu vergleichen, wie der Christ in der Welt klarkommt oder die Welt mit uns Christen. Das ist ein Kapitel, das ist sehr offensichtlich. Aber wie ist es schon, wenn da in der Abteilung, wo du arbeitest, deine Kollegen fanatische Fußballfans sind oder fanatische Rennsportfans oder was auch immer, so 3, 4, die lieben das und du bist gerade in diese Abteilung versetzt worden und du hasst Fußball. Kannst du überhaupt nicht verstehen, dass da 22 erwachsene Leute hinter einem Ball herlaufen und den in ein Netz schießen. Ich hatte lang diesen Konflikt, deswegen kann ich davon erzählen. Das kann ein Konflikt sein, ne? Das sind andere Werte, andere Spaßfaktoren, die du nicht teilst. Als Christ habe ich das nachher viel deutlicher erlebt. Wenn du nicht mehr über jeden Witz mitlachst, der erzählt wird. Wenn du nicht mehr mit über den Chef lästest und sagst, ich diene dem Chef, als wäre Jesus. Ganz frommer. Ja, man kann dann rausfinden, dass es gar nicht so fromm ist, sondern sehr praktisch ist, weil es auch Saat und Ernte bedeutet. Also jedes Mal, wenn eine meiner Erwartungen nicht erfüllt wird, dann entsteht in mir ein Konflikt. Der muss gar nicht deutlich sein. Das braucht gar keiner mitkriegen. Sag mal, die Nachbarin, die grüßt mich am Morgen nicht, wenn ich über den Weg laufe. So kann der Tag ja anfangen. Ne? Oder ich muss 10 Minuten auf meine Fahrgemeinschaft warten. Ärgerliche Zeit. Vielleicht stehst du noch in der Kälte und da kommt niemand. Meine Kollegin macht mir kein Kompliment wegen meiner neuen Krawatte. Das ist eine Katastrophe. Wegen ihr habe ich sie vielleicht gekauft. Nein, so soll es nicht sein. Aber ja, manchmal spielst du was mit. Und es gibt abends zu Hause nicht das Essen, auf das ich mich eingestellt habe. Es ist Freitag, es muss Fisch geben. Warum hast du keinen Fisch gekocht? katholische Haushalte jetzt. Aber wir haben auch unsere Vorstellungen, oder? Was es so geben sollte und was wir nicht so gerne mögen. Also wenn meine Frau mit Bohnensuppe käme, dann würde ich also rückwärts die Tür wieder rausgehen. Dann hätten wir einen riesen Konflikt, ja, weil ich hasse Bohnen. Aber sie weiß das. Und diesen Konflikt haben wir vor Jahren irgendwann aufgelöst, indem wir uns vereinbart haben, sie darf Bohnen essen, aber ich nicht. Mein Freund sagt mir kurzzeitig den gemeinsamen Kinobesuch ab, weil er keine Lust hat. Konfliktpotenzial. Für mich war das ein wichtiger Abend. Ein wichtiger Film. Hervorragender Film. Der war wichtig. Und der sagt, er hat keine Lust. Das verletzt meine Werte. Meine Gefühle. Statt des Geschenks, das ich erwartet habe, schenkt man mir was ganz anderes, was ich überhaupt nicht mag. Konflikt. Intrapersonell. Den kriegt keiner mit. Natürlich sage ich Dankeschön. Was aber lieb, dass du an mich gedacht hast. Schönes Geschenk. Oder wenn du ehrlich bist, sagst du einfach nur Danke. Danke soll man ja sagen. Ne? Meine Frau will nicht mit mir schlafen. Weil ich sie irgendwie in irgendeiner Bemerkung verletzt habe. Ohne, dass ich das wollte. Soll ich auch Danke? Dann soll ich Danke, echt. Ja, Konflikte, oder? Immer wenn es um meine Erwartungen geht. Und sag bitte nicht, du hast keine Erwartungen. Die haben wir alle. Wenn wir jetzt ein Seminar hätten, würde ich sagen, komm, hier deinen Zettel raus, schreib mal deine Erwartungen an deinen Partner an oder an deine Eltern oder wer auch immer da in eurer, weil die am nächsten dran ist. Du kommst ganz auf ganz viele Werte. Und dann würde ich sagen, mach mal Kreuzchen da, wo die Erwartungen nicht immer übereinstimmen mit dem, was du erlebst. Und ruckzuck hast du dein Konfliktmanagement. Da weißt du genau, wo du ansetzen musst. Vielleicht nimmst du dir die Zeit, ja mal zu Hause das zu tun. Etwas, was mir sehr geholfen hat, war die Lehre über Einwand und Vorwand. Sagt das jemandem was? Also jetzt ein bisschen tiefer, als nur, dass ihr wisst, dass die Worte existieren. Einwand und Vorwand. Das ist jetzt ein bisschen aus dem Vertrieb, aber mir hat das im ganz praktischen Leben unzählige Male geholfen, besonders auch als Pastor. Und du wirst es im Privatleben auch erleben, wenn du von jemandem etwas willst. Hier sitzen einige, die Vorgesetzte sind, andere haben Kollegen und Leute, auf die du angewiesen bist. Deine Kinder, deine Eltern, dein Partner. Und wenn du etwas möchtest und das artikulierst und deutlich machst, ich hätte jetzt gerne Mitarbeiter so und so, dass du jetzt diesen Botengang erledigst, weil der ist wichtig. Und dann geht es ja darum, wie reagiert dein Mitarbeiter. Vielleicht sagt er, das geht jetzt nicht, weil ich muss noch diesen Brief fertig diktieren oder fertig schreiben, abschreiben. Ja, dann hast du einen Konflikt, stimmt's? Na, du bist ja der Chef. Und dein Mitarbeiter sagt nein. Er begründet es dir zwar mit einer in deinen Augen relativ unwichtigen Sache, aber er sagt nein. Wie gehst du damit um? Bei der Bundeswehr war das einfach, die hat man einfach verhaften lassen damals. Und das war schön, doch, die hat man einfach nur Achtung gesagt, da mussten die alle stillstehen. Und dann hat man die Frage wiederholt. Und dann konntest du sicher sein, die Frage wurde anders beantwortet. Die Antwort kam anders rüber. Das war interessant. Ganz anderer Führungsstil als in der Gemeinde. Faszinierend. Hat aber auch Nebenwirkungen, sage ich dir. Also dann, wenn du dann abends im Unteroffiziersheim dann denjenigen siehst, wird es dann schwieriger in Zivil, ja. Okay, aber wir führen hier ja anders, wir führen hier mit Vorbild. Und wenn du jemanden hast, dem du eben so eine Frage stellst und derjenige sagt dir, nein, ich kann jetzt nicht, ich muss jetzt das hier aufräumen oder den Brief fertig schreiben. Dann kann es sein, dass es ein Einwand ist, der gerechtfertigt ist. Vielleicht ist dieser Brief sehr wichtig für ihn, ist vielleicht für deinen Vorgesetzten sogar noch wichtig. Oder er hat nur einen Vorwand vorgeschoben, weil er dir nicht diesen Gefallen tun will. Diesen Dienst nicht tun will. Ich frage jetzt mal, was würdest du tun, um das rauszufinden, ob das ein Einwand oder ein Vorwand ist? Ruhig was sagen. Okay. Aha. Sehr gut. Sehr gut. Okay, und jetzt sagt er, nee, das geht auch nicht, weil da muss ich das und das machen. Noch fadenscheiniger als vorher. Dann könnte es sein, um das zu verkürzen, dann könnte es sein, dass es eine Vorwand ist. Vorwand. Jetzt gibt es ein Gesetz in der Kommunikation, das heißt, eine Vorwand darfst du niemals zerstören. Denn eine Vorwand hat immer den Auftrag, dich zu schützen. Aus Gründen, die du gar nicht verstehen musst, warum dieserjenige sich schützen will. Aber er will sich schützen, er schiebt irgendwas vor. Es ist schwierig, weil wenn du sie kaputt schlägst, dann gibt es da zwei Möglichkeiten, wie er reagieren kann. Welche sind es? Weglaufen, eine, und zweite, angreifen. Nichts anderes. Es wird immer eins von beiden passieren, wenn du eine Vorwand zerschlägst. Du tust dir damit also nie einen Gefallen und machst die Beziehung zu deinem Gegenüber noch viel schwieriger, als sie vielleicht schon ist. Wenn es also ein Vorwand ist, weiß ich, hinter der Vorwand ist auf jeden Fall ein Einwand. Nur der Einwand ist nicht gleich dem Vorwand. Der Einwand ist nicht wirklich, dass er jetzt keine Zeit hat. Das ist nicht der Grund. Aber er muss dir etwas Rationelles liefern, damit du darauf eingehst. Wie kriege ich also raus, ist es ein Vorwand oder ist es ein Einwand? Oder wie kriege ich es raus, ist es ein, welcher Einwand ist es so? Wie kriege ich das raus? Hat da jemand eine Idee? Schwierig, gell? Also ich habe mir da sowas angewöhnt, das funktioniert ganz gut. So ähnlich eigentlich, wie es Björn eben gesagt hat. Ich würde ihn wirklich fragen, du, wenn ich den Brief für dich fertig schreibe, oder ich lasse ihn von meinem Assistenten fertig schreiben, der das auch beherrscht, gehe ich von aus, wird es dann möglich, dass Sie mir das rüberbringen? Dann muss er ja reagieren. Ich zerschlage seine Vorwand nicht. Und ich helfe ihm dabei, herauszukriegen, was ist der Einwand. Eine andere Möglichkeit, die radikaler ist, nicht immer von Erfolg gekrönt ist, aber helfen kann, ist zu fragen, sehr direkt und sehr offen. Lieber Herr So-und-so, ich habe den Eindruck, da steht irgendwas zwischen uns. Kommen Sie, nehmen Sie mal eine Tasse Kaffee, setzen Sie sich mal. Lassen Sie uns reden. Das erfordert jetzt ein gewisses Selbstbewusstsein, eine gewisse Stabilität, eine innere. Und ein bisschen Zurücknehmen der Dominanz, wenn vorhanden. Um auf eine kollegiale Ebene zu kommen und hier mal den Vorgesetzten nicht raushängen zu lassen, denn der macht es hier nicht leichter. Man nennt das Mitarbeitergespräch. Viele tun so Gespräche führen, aber wenigsten können es. Ich habe selten erlebt, dass ein Vorgesetzter wirklich ein Mitarbeitergespräch geführt hat in meiner Trainingszeit. Aber dadurch kann ich es rauskriegen. Ich gebe ihm dann die Chance. Aber ich muss aufpassen, dass ich diese Vorwand stehen lasse. Und deswegen auch in unseren engsten Beziehungen, bis hin zur Ehebeziehung, da können Ängste sein, Befürchtungen, nennen wir es mal ein bisschen harmloser, die wir noch nicht mal kennen. Kommunikation in der Ehe ist nicht immer selbstverständlich. Manchmal sogar ausgesprochen rar. Und wenn ich das rausholen will, dass wir darüber reden, dann brauche ich Geduld und ich brauche Einfühlungsvermögen. Und Verständnis. Und etwas zu verstehen, was man noch nicht mal gehört hat, ist sehr schwierig. Erfordert sehr viel Geduld. Damit wären wir wieder bei der Frucht des Geistes. Denn die müssen wir uns beim Herrn immer wiederholen und darauf zuarbeiten. Etwas anderes zu Einwänden. Ein Einwand ist eigentlich immer eine gestellte Frage. Ein Einwand. Ich rede jetzt nicht von der Vorwand, sondern von dem Einwand. Wenn jemand dein Produkt, dein Seminar, ich komme jetzt nochmal wieder auf dich, wenn jemand dein Seminar oder auch mein Seminar nicht kaufen will, sondern so ein Seminar bei mir kostet 2.500 Mark pro Tag, wenn jemand mich mieten will, oder sagt mir jemand, das ist mir zu teuer, dann kann das ja auch wieder ein Einwand oder ein Vorwand sein. Vorwand könnte ja sein, dass ich innen drin hatte schon längst einen anderen, der macht es vielleicht für dasselbe Geld, aber den kennt er besser oder da kann er mehr abschreiben oder der macht was Schwarzer oder keine Ahnung. Oder es ist ein Vorwand. Ich muss dann fragen, was ist denn eigentlich dahinter? Eine Frage zu beantworten, bringt mich hier weiter, also wenn er meine Frage beantwortet oder ich seine Frage. Er sagt mir, es ist zu teuer, dann will er vielleicht ja nur hören, was ist denn da bitteschön so wertvoll an Ihnen, dass Sie das Geld verlangen. Dann kann es sein, dass es ihm ausreicht, wenn ich ihm ein bisschen was von meiner Qualität ausrichte, von dem, was ich schon gemacht habe, von meinem Werdegang. Kann sein, dass ihm das schon hilft. Oder ich sage ihm, welche speziellen Ausbildungen ich habe. Was ich ihm mehr leisten kann, als eben mein Konkurrent, der vielleicht schon in den Startlöchern steht. Wenn jemand in die Gemeinde kommt und ich höre so Sätze wie, oh, die wollen nur unser Geld. Das sind oft so die ersten Ängste, die dann rauskommen. Ich freue mich, wenn das jemand sagt. Weil die meisten sagen es ja, die kommen einfach nicht mehr. Und wenn es jemand sagt, dann hast du die Chance, du kannst dir den Schuh persönlich anziehen und kannst sagen, oh, der kritisiert mich jetzt, der beleidigt mich, der setzt voraus, dass ich ein Betrüger bin. Und das kannst du ja auch so annehmen. Ne? Wenn man sagt, die wollen nur mein Geld, dann spricht er mich ja als einzigen Angestellten der Gemeinde ganz direkt an, oder? Kann ich mir anziehen, den Schuh. Genauso wie du jetzt die Seminarpreise persönlich nehmen kannst. Kannst du das beleidigt fühlen, ist es doch wert. Aber es ist eine Frage, die dahinter steckt. Und wenn ich die Frage zufriedenstellend beantworte, ist die Chance sehr hoch, dass dieser Mensch sich wohlfühlt hier. In dem Fall ist es Transparenz, die ich ihm zeigen muss. Ja, vielleicht biete ich ihm an, kommen Sie mal vorbei, wir gucken uns mal die Bücher zusammen an. Können Sie gerne einen Blick reinwerfen, wir haben kein Geheimnis. im Amtsgericht können Sie sich die Registerauszüge holen, da stehen die Protokolle der Jahreshauptversammlung drin mit den ganzen Geldern. Das ist kein Problem. Wissen Sie, ich habe ein Gehalt, ich werde nach öffentlichen Dienst bezahlt, das kann man ja sagen. Und schon wird die Meinung anders. Weißt du, was der vorher gehört hat von seinen Nachbarn? Oh, der geht nach Hadamann, die Freie Christenmann, das ist so eine komische Truppe, da habe ich gehört und so. Es ging bis dahin, dass Leute uns unterstellten, dass ich mein Auto von Spendengeldern gekauft hätte. Ja? Also so Gerüchte haben sich da verbreitet, wie auch immer. Und wenn du das nicht aus der Welt schaffst, dann bleibst du drin. Aber wenn du diesen einen Mensch vielleicht wirklich dazu überzeugen kannst, dass es hier mit rechten Dingen zugeht, dann kann das eine ganz tolle Reklame sein für dich überall im ganzen Ort. Selbst wenn der nicht in die Gemeinde käme, er würde dann erzählen, hier so und so, ich habe mir die Bücher angucken können und das sind ganz normale Leute und die sind ganz integer und die halten sehr viel von Ehrlichkeit und die zahlen sogar ihre Steuern genau, machen keine Schwarzarbeit. Ich meine, das ist ja auch was, ne? Das motiviert dann ja auch, darüber nachzudenken. Und so gibt es viele Fragen, die als Einwand an uns rankommen, bis hin in die Ehebeziehung. Und wenn du als Führungskraft erlebst, dass dir deine Mitarbeiter widerstehen, dann hat es einen Grund. Und den rauszufinden, wird deine heiligste Aufgabe sein, wenn du deine Führungsqualitäten nicht gänzlich verlieren willst. Deine Autoritäten zumindest. Also nimm das ernst und prüfe Einwand oder Vorwand und ja, welcher Einwand ist es wirklich? Und dann handle weise. Und du kannst dir, die Bibel sagt, du kannst dir einen Freund in der Not gewinnen oder für die Not gebären lassen. Denn das sind dann deine größten Fans. Wir hatten hier in der Gemeinde so oft diese Chance. Die Chance, durch eine normale, selbstverständlich wirkende Reaktion jemanden für immer zu verlieren oder jemanden für immer zu gewinnen. Indem wir an der richtigen Zeit, in der richtigen Situation das Richtige getan haben, nämlich Transparenz, Ehrlichkeit und die Dinge beim Namen zu nennen, die da sind. Kennt ihr diesen Begriff vom Elefant im Raum? Man sitzt sich gegenüber und erhält sich über irgendwas, vielleicht ganz freundlich, aber da steht was im Raum von vielleicht der letzten Woche oder dem letzten Monat. Das ist so biestig, die Atmosphäre wird nicht warm. Jeder weiß, dieser Elefant ist da, aber keiner benennt ihn. Und der ihn benennt, hat die größte Chance, diesen Elefant aus dem Zimmer raus zu befördern. Das ist Konfliktmanagement, das ist kommunikative Überlegenheit. Nun, lasst uns aber den zweiten Schritt rangehen. Welche Bedeutung hat denn Kommunikation tatsächlich? Und dafür ist mir dieses Buch wichtig, was Chapman geschrieben hat über die fünf Sprachen der Liebe. Darf ich mal sehen, wer das gelesen hat, das Buch? Okay, 3, 4, 4. Wer hat davon gehört? Im Seminar bei mir oder wo? Ja, okay, gutes Drittel. Ich möchte die deswegen auch nur relativ kurz nennen. Ich werde nicht allzu viel darauf eingehen. Vieles haben wir schon in verschiedenen Seminaren angesprochen. Lass uns das zusammenfassen. Es gibt, habe ich das über eine Folie? Moment mal. Ja. Dann kann man es auch noch schriftlich. Nicht ganz, aber 3 gehen drauf. Ne? Also, Sprache 1, Lob und Anerkennung. Wenn du Lob und Anerkennung als Sprache der Liebe nicht gewählt hast, sondern hast, dann ist es für dich sehr wichtig, dass dir jemand mal auf die Schulter klopft. Das ist dir mehr wert als ein Scheck über ein paar hundert Mark von deinem Chef. Mehr wert, weil wenn er dir sagt, du, das hast du gut gemacht, du bist ein guter, fähiger, ein treuer Mann. Froh, dass du da bist bei uns. Das kann dann viel mehr bedeuten, auch viel mehr Motivation bringen als das teuerste Geschenk, was dir jemand hinstellt. Und das wissen wenige. Vor allem, weil wenige auch wissen, bewusst wissen, was für eine Sprache spreche ich eigentlich selbst. Die Sprachen der Liebe, sagt Chapman, sind etwas, um unseren emotionellen Liebesspeicher, Liebestank zu füllen. Er sagt, jeder Mensch hat so einen Tank. Geistig, du kannst ihn nicht sehen. Jedes Kind hat diesen Tank. Jeder Erwachsene, jeder Alte hat diesen Tank. Und er will gefüllt sein, denn wenn dieser Tank leer ist, dann gibt es Frustration bis hin zu Depression. Aber auf jeden Fall eine Menge Konfliktmaterial und Potenzial. Bist du also jemand, der Lob und Anerkennung braucht, solltest du es deinen Ehepartner wissen lassen. Denn wenn er es nicht weiß, oder sie es nicht weiß, und sie spricht eine ganz andere Sprache als du, dann wird sie immer versuchen, in ihrer Sprache mit dir zu reden. Meine Liebessprache ist zum Beispiel, das ist jetzt Geschenke, die von Herzen kommen, dieses dritte. Ich liebe es, Geschenke zu bekommen. Da geht mein mein Liebespegel hoch, ich fühle mich so angenommen, so geliebt und es ist wundervoll. Mir schenkt jemand was. Muss gar nichts Großes sein, aber was mit Liebe geschenkt. Ja? Vielleicht ein Strauß Blumen, den mir jemand schenkt, da bin ich selbst empfänglich für. Hört man ja nicht so oft von Männern. Und meine Frau, ja, die, für die ist das keine Sprache der Liebe. Nicht, dass sie nicht gern mal ein Geschenk hätte. Freut sich jeder ein Stück weit schon drüber. Aber es ist nicht der Ausdruck. Ich sage ihr damit nicht, du Schatz, ich liebe dich. Das kommt bei ihr nicht rüber, weil sie anders geprägt worden ist. Sie hat in ihrer ganzen Kindheit nie gehört von ihrem Vater oder ihrer Mutter, dass sie geliebt ist. Nie. Dann wärst du anders. Aber sie hat zum Beispiel immer Versorgung erlebt. Sie hat immer Versorgung erlebt. Wirtschaftlich, Jobsuche, alles, was da am Anfang lief, war immer, die Eltern waren immer da, haben geholfen. Oder wenn irgendwas kaputt war, der Papa hat es repariert. Also spricht sie heute vielleicht mehr als alle anderen Sprachen die Sprache der Hilfsbereitschaft. Wenn ich ihr also die Kistenwäsche aus dem Keller hochhole oder die Mülleimer mal ausleere und raustrage oder ihr irgendein Regal zusammenbaue, was sie sich gewünscht hat, dann ist es für sie Liebe. Dann ahlt sie sich darin und sonnt sich darin und fühlt sich so glücklich und wohl. Eine Sprache, die ich überhaupt nicht rede. Die mir nichts bedeutet. Also nichts, ich freue mich, wenn mir jemand hilft, aber es ist nicht für meinen Liebestank. Es tankt mich nicht auf. Und das war eine harte Zeit, bis wir das mal gemerkt haben. Hey, wir sprechen andere Sprachen. Wenn wir uns also begegnen, dann sollten wir einander die Sprachen beibringen. Wir müssen lernen. So wie wenn du einen ausländisch sprechenden Menschen heiratest, vielleicht einen Franzosen. Also wenn ich eine Französin geheiratet hätte, ich würde sie nie verstehen, weil ich kann kein Französisch. Im Engländer käme ich, glaube ich, gut klar, aber mit einem Franzosen keine Chance. Also müsste ich die Sprache von ihr lernen und sie müsste meine Sprache lernen. Und dann könnten wir miteinander klarkommen, stimmt's? Weil dann würde sie überhaupt verstehen, wenn ich sie lieb habe. Sonst könnte ich es ihr fühlen, weil ich liebe dich, ich liebe dich. Ja? Und so geht es uns doch in dieser Sache oft. Also Zärtlichkeit ist eine Sprache der Liebe. Für viele Männer ist es besonders dieser Dialekt Sex, der da mitspielt. Auch für viele Frauen. Aber ich weiß, ich höre es zunehmend von Männern. Und auch das muss ich wissen, als Frau jetzt in dem Fall. Wenn ich nicht weiß, dass das für meinen Mann etwas mehr ist als vielleicht eine körperliche Freude. Es ist ein Ausdruck dafür, dass er sich geliebt fühlt. Interessant. Muss ich wissen, dann kann ich darauf eingehen. Dann werde ich das auch anders sehen und nicht vielleicht von der Hand erheben und immer sagen, nein, nicht schon wieder, wir waren erst vor 2 Wochen zusammen. Oh mein. Zweisamkeit, das wiederum sprechen viele Frauen. Ich sage immer nur viele, weil es ist immer gemischt. Zweisamkeit heißt nur ich und du. Wir gehen spazieren. Wir gehen gut essen. Wir liegen nebeneinander im Bett und träumen einfach nur von unserer Zukunft. Ja, weißt du? Das ist Zärtlichkeit, Zweisamkeit. Und auch das ist eine Sprache der Liebe, die muss ich kennen. Er merkt, dass diese 5 Dinge, es sind scheinbar nur 5, aber auch die haben wiederum Dialekte. Also das Buch zu lesen lohnt sich. Viele Unterdialekte, die man da mit reinnehmen sollte. Und wenn ich das weiß, dass mein Partner die und die Sprache spricht, dann ermutige ich dich, lebe sie selbst. Lerne sie. Lebe sie. Tausch dich aus. Vielleicht noch heute Abend, wenn ihr heimfahrt und als Partner hier seid oder ansonsten macht es zu Hause. Die 5 Dinge kann man sich aufschreiben oder merken und dann sprecht mal drüber. Was ist für dich von diesen 5 Dingen etwas, was deinen Liebestank auffüllt? Wo du merkst, wo du dich geliebt fühlst, angenommen fühlst, wertgeschätzt fühlst. Und dann kann man daraus ganz viel Gutes machen. Das kann schon wert sein, heute Abend hier gewesen zu sein, wenn du das mitnimmst. Okay. Kann ich das ausmachen? Schreibt niemand. Etwas, was hiermit, jetzt muss ich das doch mal umtauschen, ist hier der 2. Punkt. Wir sind jetzt hier unten, ja, ihr seht es. Das Haus der Kommunikation. Das ist das Haus, in dem wir uns in jeder Kommunikation garantiert bewegen. Jeder von uns. Kannst du das sehen, Maria? Das soll ich die Kanzel ein bisschen rüberschieben. Oh. Hier unten, dieser Keller der Kritik, ist ein viel begangener Ort im Eheleben, Ehelager. Nie, nein, das ist das. Keller, gibt es da einen Keller? Habe ich noch nie gesehen. Vielleicht hast du es immer für den 1. Stock gehalten. In diesem Keller gibt es dann diese klassischen Sätze, die ich auch hier reingeschrieben habe. Du kannst das nicht. Versager. Immer möchtest du. Nie tust du. Diese Killerwörter, ja, immer und nie. Stimmen nie. Immer und nie stimmt nie. Immer lässt du die Zahnpastatube auf. Vergiss den Satz. Ich garantiere dir, irgendwann hat es ihn zugedreht. Und damit bist du der Lügner und du hast einen totalen Konflikt. Und deine Partnerin fühlt sich im Recht und ist es sogar. Das ist schwierig, merkst du? Immer und nie solltest du dir verbieten, weil die treffen nie zu. Nie machst du mir mal ein Kompliment. Blöder Satz, oder? Viele von euch hätten das wahrscheinlich verdient, das zu hören. Und doch habt ihr es schon mal gemacht, oder? Jeder hat in seinem Leben irgendwann mal ein Kompliment seinem Partner, einer Partnerin gemacht. Weil jeder war mal verlobt und verliebt, oder? Ich hoffe, ihr seid es immer noch oder wollt es wieder werden. Denn der Weg dazu ist offen. Begegnung ist dann zumindest der Einstieg dazu. Also aus dem Keller der Kritik komme ich raus, indem ich dem anderen begegne. Da komme ich wieder zurück auf den Punkt Identitätsveränderung akzeptieren. Auch dein Ehepartner ist nicht mehr derselbe, den du geheiratet hast. Und er wird auch nicht derselbe bleiben, der er heute ist. Wenn du das akzeptierst, dann hast du eine große Chance, eine glückliche Ehe zu führen über viele Jahrzehnte. Wenn nicht, dann nicht. Ein Hallo. Hier bin ich. Das bin ich, so denke ich, so fühle ich. Eine oberflächliche, aber eine Begrüßung, eine Begegnung ohne Tiefgang, aber auch ohne Verletzungssehnsucht oder Verletzungsaktivitäten, wie auch immer. Informationsaustausch geht dann eine Stufe weiter. Weißt du schon, ich habe das und das gesehen, das sieht gut aus, oder hast du das schon gehört? Eine Stufe weiter geht es dann um den Meinungsaustausch, meine Gedanken. Dann sage ich nicht nur, was ist, hast du schon gesehen das, sondern hast du schon gesehen das und ich finde es ganz gut. Da sind wir eine Stufe weitergegangen. Ich mache mich jetzt ein Stück weit verletzlich, weil findet mein Partner das nicht ganz gut, kann er mich jetzt verletzen. Er braucht nur sagen, wie kannst du das gut finden? Ja, das ist ein todbringendes Argument und wirft mich sofort wieder runter. Wie kannst du so denken? Ja? Was mache ich damit? Ich nehme dem Gegenüber den Wert. Ich nehme ihm seine Identität und ich erhebe mich über den anderen. Genau das passiert doch. Ich habe Recht. Warum? Du hast doch nur eine Meinung. Sie hat auch nur eine Meinung. Ihr habt beide Recht. Also lasst es auch stehen. Wenn ich den Schritt gepackt habe, ist es hier nicht mehr weit. Ein Austausch über die Gefühle. Jetzt gehe ich schon ein ganz Stück weiter nach innen. Jetzt lasse ich mein Herz so ein bisschen rausgucken. Ich kann vielleicht sagen, was mich verletzt hat. Oder worüber ich mich sehr gefreut habe und gebe damit Signale. Denen kann man entsprechen oder denen kann man auch widersprechen. Auch hier wieder Verletzungsgefahr steigt. Offenheit und Ehrlichkeit ist dann die Spitze jedes Kommunikationshauses. Und das ist auch unsere Zielgerade, in die wir uns immer wieder begegnen müssen. Und glaubt mir, dass es niemanden gibt, der immer nur hier oben drin ist. Wir alle machen immer wieder unser Auf und Ab mit. Mit den Jahren hoffentlich weniger, weil wir mehr lernen. Aber es ist ein Prozess, der nicht so schnell funktioniert. Aber wenn das Ziel klar ist, dann können wir dieses Haus nicht nur als Haus sehen, sondern als Pfeil. Der zeigt immer da oben hin. Offenheit und Ehrlichkeit ist das Ziel in jeder Beziehung. Ich habe mit vielen jungen Frauen vor allem gesprochen, die verletzt wurden in diesem obersten Stockwerk. Und zwar auf eine Art und Weise, die nicht verzeihlich ist. Vergebbar, aber nicht verzeihlich und auch nicht vergessbar. Wenn zum Beispiel so eine junge Frau ihr Herz so weit aufgemacht hat, hat ihrem Mann, ihrem Freund ihr Leben offenbart, hat sich ihm hingegeben, hat ihm das Letzte gegeben, was sie noch zu geben hatte. Ja, das ist dann oft der Schritt, vor der Hochzeit vielleicht sogar, meistens sogar. Ja, und dann hatte der Junge, was er wollte und kann zur Nächsten gehen. Also in meinem Freundeskreis war das normal. Das war der Umgang der jungen Leute. Ich weiß nicht, heute ist es glaube ich nicht anders. Und es wird wahrscheinlich morgen auch nicht anders sein. Der Punkt ist nur, nach diesem einen schrecklichen Fall, der noch tiefer geht als dieser Keller, weil da ist niemand mehr auf einmal. Der Geliebte, wo große Hoffnungen und Träume drin waren, ist weg. Und er wird nicht mehr kommen, weil er hat schon längst eine andere. Es machen dann auch die Frauen, aber oft fängt es so an und die Frauen lernen bei den Männern. Das habe ich ja so auch beobachtet. Das passiert eine Frau 2-3 Mal. Sie kommt niemals wieder da oben hin. Niemals ist relativ. Aber ich sage mal, die Beziehungen reichen in der Regel nicht lang genug, um dann nochmal anzukommen. Also werden sie noch hier oder da irgendwo sich befinden, vielleicht auch nur noch da, haben vielleicht einen guten Sex zusammen für 1-2 Jahre, meistens kürzer und dann geht es wieder runter. Und immer öfters wird die Frau die Initiative ergreifen und die Trennung einläuten. Habt ihr sowas schon mal erlebt in eurer Umgebung? Natürlich nicht selbst. Okay, ja. Deswegen ist es wichtig, wie wir hiermit umgehen. Wenn wir in diesem Bereich sind, der ist hochsensibel. Der ist hochsensibel. Ich kann hier alles gut und alles schlecht machen. Und wenn wir was schlecht machen, in der Regel können wir es ja als Christen nicht so weit runter machen, wie ich es eben gesagt habe. Das ist das negativste Beispiel. Obwohl es gibt noch das Negativere, was Missbrauch bedeutet. Aber lasst uns mal hierbei bleiben. Wir können immer wieder an die Fallspitze. Und wenn wir uns dessen bewusst sind und miteinander dann auch wieder darüber reden können, also wir da relativ schnell, zumindest in diese Phase reingehen, wo wir Gedanken und Meinungen austauschen und dann auch vielleicht schon leicht die Gefühle kratzen, dann haben wir eine Chance, schnell wieder hier oben zu bleiben und hier auch immer mehr auszubauen, ja, unser Dachgeschoss, um dort miteinander klarzukommen. Ich möchte schon wieder weiter eilen. Ich hoffe, euch ist das nicht zu schnell. Ich blätter nochmal auf das Chart von vorhin. Wir bewegen uns jetzt auf den dritten Punkt zu, nämlich auf das Wie. Wie bewältigen wir unsere Konflikte? Ich habe eigentlich schon einiges gesagt drüber, über Einwand, Vorwand und auch die Identitätsänderung. Das sind zwei ganz wichtige Schritte über wie kann ich Konflikte beenden, beseitigen oder auflösen. Wir haben Meinungsverschiedenheiten, unterschiedliche Sichtweisen, Ärger über den anderen natürlich und eine Menge Lappalien, die sich aufhäufen. Streit kommt oft da, wo starke Berührungspunkte da sind, wo wir einander nicht ausweichen können. Da gibt es keine Ausweichmöglichkeit mehr. Wenn du mit deinem Partner im selben Wohnung bist oder vielleicht sogar nur ein, zwei Zimmer hast, dann wird es eng. Wo willst du denn hin? Da kann immer nur einer weglaufen. Und das ist natürlich auch keine Lösung, im Gegenteil. Mögliche Konfliktfelder finden wir überall, brauche ich gar nicht viel sagen. Ehe, Familie, Arbeitsplatz, im Hobby, Sportbereich, in der Freundschaft, in der Verwandtschaft, in der Gemeinde, im Hauskreis. Das sind Konfliktmöglichkeiten, die wir haben, die wir so nutzen können, wie das die Chinesen auch in ihrem Zeichen ausdrücken. Ihr kennt das vielleicht, dieses eine Zeichen, was gleichzeitig Krise und Chance bedeutet. Ja, ich habe es jetzt nicht aufgemalt, das ist faszinierend, dieses Gleichnis ist, bewegt mich immer wieder. Die haben ein Schriftzeichen, damit sagen die Krise und Chance zur gleichen Zeit. Und man muss sich dann aussuchen, was sie wohl jetzt gerade meinen, je nach dem Kontext des restlichen Schriftbildes. Ich glaube, dass viele Krisen Chancen sind, dass wir sie nur nicht als solche erkennen. Auch da haben wir wieder die Frage, wie voll ist das Glas? Und das bestimmt oft unser ganzes Leben. Bin ich ein negativer Mensch? Bin ich ein positiver Mensch? Es ist nicht schwer, das zu erkennen, aber es ist wohl schwierig, daran etwas zu ändern. Wenn man seine eigene Struktur erkannt hat und sagt, ich will eigentlich ja nicht negativ sein und doch bin ich's. Es kommt ja auch woher. Negativspiralen sind genauso entstanden wie die positiven. Da, wo die positiven oft Anerkennung gefunden haben und Bestätigung von ihren Eltern, vor allem vom Vater, das ist immer wieder ein Punkt, der auftaucht, da haben oft die Negativen das nicht bekommen. Manchmal war es sogar nur ganz neutral, da gab es auch keine Strafen groß, sondern einfach nur mangelndes Interesse, mangelnde Beschäftigung damit. Und schon bist du ein negativer Mensch. Und ich sage dir, was Christus sagt, wir sind, oder Paulus sagt, wir sind eine neue Kreatur in ihm. Und das unterscheidet uns von so ziemlich allen anderen Menschen und Religionen, die es gibt. Wir haben die Chance, uns zu verändern, durch den, der in uns lebt. Epheser 3, Vers 20, er ist fähig und mächtig, weitaus mehr zu tun, als wir erbitten und erdenken können, nach der Kraft, die in mir lebt. Der Heilige Geist hat Wohnung genommen, bezogen hat, aber er ist da. Und indem er da ist, kann er direkt am Platz des Geschehens sein und kann dir helfen und kann mir helfen, uns zu entwickeln, zu dem Mann und zu der Frau, die Gott geplant hat und zu der du geboren und berufen bist. Es gibt viele unbewusste Konfliktlösungsmuster. Und ich will da mal drei nennen, die recht deutlich machen, was ich meine. Jeder von uns hat solche Muster, vielleicht nicht die, aber sie könnten es gewesen sein. Nehmen wir mal die Eskimo-Reaktion. Konfliktmanagement im Eskimo-Stil bedeutet, wir igeln uns ein, verkriechen uns in eisiges Schweigen. Kennt ihr das? Und wir hoffen auf besseres Wetter. Aber so lange sind wir eisig und schweigen. Das Problem soll von allein auftauen. Es wird nicht verarbeitet, es wird verdrängt. Nur was ändert sich nicht? Es das Problem. Das ist immer noch da, auch wenn ich dann aus meinem Winterschlaf wieder mal eine Weile aufwache und sehe, es ist immer noch da. Also die gehen Konflikten aus dem Weg, Eskimo-Typen, warten, bis es sich von alleine klärt, haben kein Interesse an einem Austragen von Konflikten. Die andere Reaktion ist die Cowboy-Reaktion. Da wird sofort geschossen, bei Meinungsverschiedenheiten wird dann gnadenlos drauf losgeballert. Gezielt und ungezielt verballert dieser Mensch seine Munition, seine verbale Munition. Verletzte Gefühle und ungelöste Probleme bleiben. Das ist die Frucht dieser Cowboys. Die bleiben dann noch zurück, wenn die rauchenden Colts längst wieder weggesteckt sind. Und je nach Persönlichkeitstyp wird dann darüber nicht mehr geredet. Und dann passiert dieses Grausige, wovor die Bibel so deutlich warnt. Lasse nie den Schlaf über deinen Streit kommen. Lass es nie zu, dass du einschläfst, ohne versöhnt zu sein. Denn das gibt bittere Wurzeln. Und wenn ich von Wurzeln rede, ich habe Gärtner gelernt, ich habe in dem Beruf gearbeitet und ich habe ein sehr großes Bewusstsein für Pflanzen. Und wenn ich mir Wurzeln vorstelle von verschiedenen Pflanzen, dann weiß ich, die kriegst du zum Teil nie mehr raus. Wir sind jetzt bei meinen Großeltern am Grab, da bei der Grabpflege, und da sind Quecken drin. Und die sind überall. Ich grabe das ganze Grab durch, hole alles raus, was weiß aussieht, die glänzen so schön weiß, diese Quecken, dieses Wurzelunkraut. Und du, einen Monat später machst du das selber wieder, sie sind wieder da. Es sind ein paar übrig geblieben und die vermehren sich unter der Erde, du siehst sie nicht, sie sind da. Und sie nehmen die Nährstoffe weg für die Kulturpflanzen, für die sie eigentlich bestimmt sind. Du düngst und du meinst, du düngst die Kulturpflanzen, aber eigentlich nährst du nur das Problem. Und das kann passieren, wenn wir diese Cowboy-Reaktion praktiziert haben und nicht die Weisheit nachher hatten, das ganz in Ordnung zu bringen, von beiden Seiten. Was nützt es mir, wenn ich der Cowboy war? Das ist eher so meine Reaktionsart gewesen, zumindest früher, so im Konfliktfall. Meine Frau war dann der Eisberg, der Eskimo. Sie hat einfach nichts mehr gesagt. Und dadurch bin ich so fuchsteufelswild geworden. Sie hat nichts gesagt, sie hat mich nicht mal mehr angeguckt, sie hat getan, als wäre ich nicht da. Und das konnte sie stundenlang, ja sogar im Extremfall ein, zwei Tage. Und wenn mit jemand zwei Tage nicht spricht, der liegt neben dir im Bett, der sitzt neben dir vom Fernseher, er isst mit dir zusammen und er spricht nicht. Wie ein HB-Menschen, ja? Und was ist passiert? Hätte ich jetzt gesagt, du lass uns reden, wir wollen das wieder in Ordnung bringen, und sie hätte nicht gewollt, wäre auch nichts passiert. Aber meistens war es andersrum. Sie wollte ständig reden und ich frage, was willst du alles reden? Das war doch gestern, das ist doch vorbei. Komm, jetzt vergib doch mal die heiligen Sprüche, ja, lass doch mal los. Aber sie konnte nicht, sie hatte noch einen Klärungsbedarf. Ich habe als junger Mann das nicht verstanden. Ich habe es durch viele Konflikte gelernt und ich sag's euch, wären wir nicht Christen gewesen, wir wären nicht mehr zusammen heute, unter Garantie nicht mehr. Deswegen ist es gut, da war das H zwischen den zwei E's in dem Wort, der Herr zwischen den Ehepartnern hat das gekittet und so möge es auch bei euch sein. Dann gibt es noch die Boxerreaktion, das ist die unschönste von allen, da wird also handgreiflich das gelöst. Nicht nur von Männern übrigens. Es gibt da wirklich auch Zeugnisse, die sehr erschreckend sind, wie Frauen ihre Männer zugerichtet haben. Aber ich will nicht von der Tatsache ablenken, dass es in der Regel andersrum ist. Ja, dass die Männer in der Regel hier ihre Schuld tragen. Und ein Mann, der einmal schlägt, ist ähnlich wie jemand, der einmal Heroin spritzt. Es ist sehr schwierig, das wieder zurückzufahren. Da ist eine Grenze übersprungen, die ist so ungesund und so krass. Da kommst du alleine kaum noch von weg. Ja, da ist was gerissen, da ist ein Grundwert in unserem Gewissen, ist zerstört worden, massiv von uns selbst. Oft passiert das ja unter Drogen- oder Alkoholeinflüssen, weil der Mensch von sich aus, glaube ich, dazu nicht fähig ist. Da kommen Dinge vorher, entweder es passieren Dinge, es ist ein Prägungsmuster da, vielleicht hat der Vater die Mutter geschlagen und diese psychologischen Spiele, nennt man das, eigentlich sind es ziemlich traurige Spiele, wiederholen sich dann oft, ja fast immer. Es sei denn, es tritt jemand raus aus seinem natürlichen Erbe und tritt ein geistliches Erbe an in Christus, dann verändern sich diese Voraussetzungen sehr massiv und unter richtiger Anleitung von weisen Männern oder Frauen kommt jemand aus diesem Muster vollkommen raus. Auch da gibt es viele Zeugnisse, die das belegen, dass es nicht dabei bleiben muss. Es sind in diesem Fall auch oft Lappalien, die einen Riesenstreit vom Zaun brechen. Was sagt Gottes Wort zum Thema Streiten? Ich habe hier nur mal ein paar Stellen aus den Sprüchen. Es gibt so viel mehr.
Wer jemand mit den Augen zuzwinkert, bringt andere in Schwierigkeiten, aber ein uneinsichtiger Schwätzer bringt sich selbst ins Verderben. Oder Überheblichkeit bringt nichts als Zank und Streit. Überheblichkeit. Wer klug ist, nimmt guten Rat an. Wer ist noch fähig, guten Rat anzunehmen? Eine Handvoll. Wer ruhig bleibt, zeigt, dass er Einsicht hat. Wer aufbraust, zeigt nur seinen Unverstand. Eine versöhnliche Antwort kühlt den Zorn ab, ein verletzendes Wort heizt ihn an. Man freut sich, wenn man zu antworten weiß, wie gut ist das richtige Wort zur rechten Zeit. Oder freundliche Worte sind wie Honig, süß für den Gaumen und gesund für den ganzen Körper. Wer Einsicht hat, regt sich nicht auf. Es gereicht ihm zur Ehre, bei Kränkungen die Nachsicht zu haben. Das Wesentliche all dieser Stellen, es hängt vor allem von unserer Gegenreaktion ab, wie ein Streit verläuft. Wir reagieren immer auf alles, in irgendeiner Form. Verbal, nonverbal, bewusst oder unbewusst. Wir sind aber nicht fürs Reagieren geboren, sondern fürs Regieren. Lest mal 1. Mose. Wir sollen regieren. Und damit ändert sich vieles. Wir sollen auch agieren. Entscheidend sind unsere Worte. Und ungehobelter Charakter bereitet die meisten Probleme. Dieses Aufbrausen, dieses sich nicht unter Kontrolle haben. Ein wichtiger Teil der geistlichen Frucht aus Galater 5 ist die Zucht. Dieses sich selbst in Kontrolle halten. Und etwas noch viel Größeres meiner Meinung nach ist das Wort Beständigkeit. Beständigkeit macht heute einen Charakter aus, wie vielleicht noch zu keiner Zeit je zuvor. Denn Beständigkeit ist ein Mangelgut geworden. Weniger als Platin haben wir Beständigkeit in dieser Welt. Alles verändert sich ständig und es wird auch noch damit gerechtfertigt, dass sich ja alles wandeln muss. Das stimmt sicherlich für viele Sachen, aber es gibt Werte, die ewig sind. Und ewige Werte brauche ich nicht zu wandeln, oder? Wenn die Schrift uns Werte mitteilt, die ein Gott aufgestellt hat, der ewig ist, der die aufgestellt hat, längst bevor es Schlaghosen gab oder Miniröcke oder irgendwas sonst. Wer sind wir Menschen, die wir glauben, diese Werte alle 10, 20 Jahre völlig reformieren oder, anders ausgedrückt, entstellen zu müssen? Ich glaube, das ist nie unser Auftrag gewesen. Ich möchte euch jetzt 10 Streitgebote vorlesen und ich glaube, ich habe genug da. Ich schenke euch dann nachher einen Abzug davon. Den könnt ihr euch dann ins Wohnzimmer hängen oder ins Schlafzimmer oder wo auch immer ihr euch am meisten streitet. Und es hat sich empfohlen, diese Streitgebote zu unterschreiben. Als Ehepaar zum Beispiel. Zu sagen, okay, diese Streitgebote, die akzeptiere ich. Unser Vertrag. Unterschreibst links, ich rechts. Datum dabei. Okay. Und wenn dann ein Streit kommt und jemand hält sich nicht an die Gebote, dann holst du den Vertrag. Hey, ist das deine Unterschrift? Bist du ein Mann oder eine Frau des Wortes? Okay, dann müssen wir jetzt danach handeln. Dann tu Buße und lass uns reden. Erstes Streitgebot. Das ist wichtig jetzt, weil so könnt ihr Konflikte lösen. Im engsten Kreis, wo sie am größten sind, am leichtesten. Erstens, ich will problematische Dinge nicht zwischen Tür und Angel ansprechen. Es braucht Zeit, sich miteinander zu finden und zu einer Lösung zu kommen. Es gibt diese ungeduldigen Charaktere, die alles sofort entschieden haben wollen. Und ich bin bestimmt einer von ihnen gewesen. Ich sag gewesen, ich rede im Glauben. Ja? Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wir müssen uns da Zeit einräumen lassen. Ich habe da ganz viel lernen können, auch von meiner Frau. Da Momente abzupassen, die richtig sind. Ich bin so ein Mensch, der will die Zeit auskaufen, auch in unweisen Situationen. Und da geht schon mal was schief. Also lasst uns da problematische Dinge nicht jetzt ansprechen. Sondern lass uns das dann machen, wenn wir Zeit haben füreinander, wenn man Abend nichts ist. Oder sich zumindest mal ein Halbstündchen irgendwo hinsetzen können, ohne dass man jetzt das Handy anhat oder irgendwas ständig kommen kann. Schalt mal Dinge aus, es gibt wichtigere Sachen als dein Kunde. Ehrlich. Zumindest dein Ehepartner. Zweitens, ich will grundsätzlich keine Schimpfworte benutzen. Ich will meine Worte filtern. Ich will von Fakten sprechen. Ich will keine zynischen Bemerkungen machen. Ungezügelte Worte machen Streit gefährlich. Keine Schimpfworte. Niemals. Wenn ein Schimpfwort kommt, Vertrag. Ja. Wo habe ich die eigentlich, die Verträge? Ich habe sogar schönes blaues, blau-weißes Papier, das ist richtig Vertragspapier, Urkundenpapier. Vertrag. Könnt ihr euch hinschreiben, 5 Mark bei jeder Vertragsverletzung, dann geht der essen, wenn es soweit ist. Wenn ihr dann nur noch im Lokal seid, dann macht ihr euch Gedanken, holt euch einen Berater dazu. Drittens, ich will den anderen grundsätzlich ausreden lassen, auch wenn es laut zugeht. Ich lasse ihn oder sie ausreden. Ein Grundprinzip der Höflichkeit wirst du bei den meisten Menschen machen, nur nicht bei deinem Mann. Okay. Ja, das Vorteil hat ja, wenn er dann fertig ist, dann darfst du genauso lange. Und das muss man, das ist ja der Vertrag, ja? Sie darf reden, aber er dann auch. Viertens, ich will meine Gefühle zügeln und aus einem banalen Streit kein Drama oder einen Staatsakt machen. Kennt ihr diese Reaktion? Da passieren Kleinigkeiten und du fährst sofort hoch. Jetzt hast du es schon wieder gemacht! Wir haben doch gesagt, dass du es nicht mehr machst! Die Zahnpastatube soll zugedreht werden! Banal, oder? Aber du gehst hoch, weil das war schon 10-mal Thema. Und jetzt hat es schon wieder aufgelassen. So mache ich das zu Hause. Nein, so mache ich das nicht. Nein, nein, ich habe meine Frau extra nicht mitgebracht, damit ich mir nicht... Also Gefühle zügeln und Banales banal sein lassen. Mir hilft es manchmal, wenn irgendwas, jetzt nicht in der Ehe, was Großes, scheinbar großes Problem da ist, dann gehe ich raus. So 24 Uhr, 1 Uhr in der Nacht, raus, guck in den Sternenhimmel und dann stelle ich mein größtes Problem neben den kleinsten Stern. Und dann gehe ich friedlich nach Hause und sage, das ist so schlimm, ist es ja nicht. Die kleine Krankheit oder das Problemchen oder die Finanzsorge, was ist das im Vergleich zu dem? Der Herr hat es gemacht, der hat das alles gemacht, wieso sollte er mir nicht da raushelfen? Ja, ist doch hochmütig zu sagen, also mir kann er nicht helfen, mein Problem ist viel zu groß. Sechstens, ich will zu Kompromissen bereit sein. Nee, 5. Ich will nicht im Zorn den Streitort, die Wohnung verlassen. Macht es nicht. Diese Rückzugsgelegenheit ist schädlich. Sie gereicht nur dazu, dass der Feind einen neuen Anlauf machen kann und seine Kräfte sammelt. Manchmal passiert es in so Rückzugsgefechten, dass du ruhiger wirst und vielleicht ruhig nach Hause kommst. Aber wer sagt, dass genau dasselbe in deinem Partner passiert? Diese Zeiten können genauso auch von der anderen Seite genutzt werden. Also Ruhe allein ist nicht der Schlüssel. Also ja, Ruhe in dieser Form. Bleib in der Wohnung, geh in ein anderes Zimmer von mir aus, bete da und dann lasst euch wieder treffen. Manchmal, je nachdem, vielleicht habt ihr nur ein Auto, da kann nur einer raus und der andere muss bleiben. Das ist dann auch wieder eine verletzende Situation. Ja, es ist so. Jetzt kommen wir zu sechstens. Ich will zu Kompromissen bereit sein oder zumindest so weit von meiner Position abrücken, dass ich dem anderen Verständnis signalisiere. Wenn dein Ehepartner raucht und du hast Rauch, aus geistigen Gründen, du hast ihn, weil er die Tapeten dunkel macht, weil du dann schon wieder die Gardinen waschen musst und weil du dein Hund vielleicht an Krebs stirbt. Das sind alles Gründe, ne? Ja, ich will das jetzt nicht verniedlichen. Also Rauch ist eine gefährliche Sache und ich hasse es. Ich hasse Rauch. Ja? Das ist klar genug. Ich hasse keine Rauch, aber ich hasse Rauch. Ich habe selbst geraucht, ich weiß, wovon ich rede. 4 Jahre lang, von meinem 10. bis zum 14. Lebensjahr habe ich geraucht, wie ein Schlot. Zigarillos über Lunge, also ich weiß, wovon ich rede, wenn ich auch noch jung war. Wir machen es nicht besser, wenn wir dem ständig immer nur sagen, wie schlecht das Rauchen ist. Es ändert nichts. Wir sollten unsere Meinung klar machen. Was sagst du? Okay. Es hilft also nichts hier ständig um Hammer zu kommen, sondern lass einfach mal stehen, selbst wenn du es nicht magst und nicht mal richtig akzeptierst, sag, okay, ich verstehe, du bist von mir aus abhängig davon oder du glaubst, es schmeckt, dann okay, ich lasse es mal so stehen, aber ich werde weiter für dich beten, natürlich. Wenn es ein Streitpunkt ist. Siebtens, ich will mich auch für den kleinsten Teil meiner Schuld bei einem Streit entschuldigen. Selbst dann, wenn sich der andere nicht entschuldigt. Denn der Weg unten durch ist immer frei. Und das ist auch ein Problem. Viele sind bereit, sich zu entschuldigen für ihren Teil, aber ziehen diese Entschuldigung meistens nonverbal sofort zurück, wenn der andere Teil nicht dann so reagiert, wie es erwartet wurde. Du Schatz, tut mir leid, dass ich das eben gesagt habe. Dann sagt der andere vielleicht nicht, mir eigentlich auch, sondern sagt, ja, das kann ich verstehen, das war aber auch echt heftig. In dieser Situation wird eins geprüft. Wie ehrlich hast du deine Entschuldigung gemeint? Eine Entschuldigung ist bedingungslos. Sonst ist es keine Entschuldigung. Und ich sagte, es ist besser, sich für seine 10% zu entschuldigen, wenn man nur 10% Schuld hat, als zu warten, bis der andere seine 90% einsieht. Du setzt den anderen frei, sagt die Bibel. Wir setzen einander frei oder wir binden einander. Das ist ganz praktisch. Wir können nicht nur Dämonen binden, wir können auch Christen binden. Passiert vielleicht öfters sogar. Also seinen Partner frei, damit er vielleicht dann erst erkennen kann, wo sein Punkt ist, vielleicht erst am nächsten Tag oder am übernächsten. Und wenn er es gar nicht erkennt, preist dem Herrn, du bist dran. Von deiner Seite aus kann Gott auch wieder wirken und kann die Ehe segnen. Achten Sie, ich will, wenn ich Kritik am anderen zu äußern habe, sie für den rechten Zeitpunkt aufbewahren und den anderen beim Aussprechen ins Gesicht schauen. Eine Kritik will ich immer eine Ermutigung vorweggehen lassen. Finde ich eine schöne Regel. Ist umstritten, manche sagen Ermutigung hinterher, manche vorher. Könnt ihr ja umtexten dann, aber ich finde es generell schön, diese Art des Umgangs. Neuntens, ich will auf mein Recht verzichten, an erlittenes Unrecht wieder zu erinnern. Was vergeben ist, wird nicht wieder hochgekramt. Das ist eine sehr starke Entscheidung. Nicht immer einfach, weil unser Gedächtnis belehrt uns dann manchmal, du weißt es doch noch. Okay, aber ich entscheide mich, es zu vergessen. So wie Gott es macht. Wisst ihr, wenn ein allmächtiger Gott sagt, er kann sich nicht mehr daran erinnern, ist ja nicht senil oder so, sondern er entscheidet sich, nicht mehr daran zu denken. Für ihn ist es tot, weil er sich entschieden hat. Und wenn mein Gott das kann, nach dessen Abbild ich gemacht worden bin, dann kann ich das auch mit seiner Hilfe. Macht Christoph jeden. Zehntens, ich will einen Streit mit Gebet beenden und gemeinsam mit meinem Streitpartner mich Jesus stellen. Ich will keinen Tag unbereinigt vergehen lassen. Dieses nicht ins Bett gehen, bevor das. Streit im Sinne von Konfliktbewältigung ist keine Sünde. Auch das wird manchmal falsch verstanden. Wir Christen dürfen streiten. Streit wird dann zur Sünde, wenn er anhaltend wird oder daraus Verletzungen, Kränkungen und Mauern entstehen. Wenn Beziehungen dadurch gestört oder zerstört werden. Dann wird Streit zur Sünde. Aber so weit muss es nicht kommen. Zürnet und sündigt dabei nicht, heißt es im Epheserbrief. Lasst die Sonne nicht untergehen über dem Zorn. Gebt dem Teufel keinen Raum. Allein aus diesen drei Punkten könnt ihr euch jetzt eine Predigt halten. Ja, da ist so viel drin. Zürnet und sündigt dabei nicht. Wir können streiten, aber es sündigt in diesem Streit nicht. Beschimpft niemanden. Geht nicht unter die Gürtellinie. Werdet nicht vielleicht sogar körperlich gewalttätig. Gebraucht nicht eure Vorteile oder euer Wissen oder alte Erinnerungen an alte Teile. Führe